Ich hatte so dermaßen viele Berufswünsche und habe immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um alles zu machen. Ich wollte ganz ursprünglich mal Detektiv werden.
Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute führt mich meine Reise nach Berlin und zwar zu Said Schurafa. Er ist einer der drei Jungmakler-Award-Gewinner im Jahr 2024 und ich freue mich, heute bei dir zu sein und bin sehr, sehr gespannt, was du alles zu berichten hast. Wir kennen uns ja jetzt schon eine gewisse Zeit und ich habe so deinen Werdegang auch schon mitverfolgt und bin da zutiefst beeindruckt. Und warum ich so zutiefst beeindruckt bin, das wird sich, glaube ich, jetzt heute auch lösen, wenn wir gemeinsam dieses Freundebuch ausfüllen. Aber jetzt erstmal schön, dass ich bei dir sein kann.
Hallo Patrick, willkommen in Berlin.
Immer eine Reise wert, definitiv. Und gerade jetzt, wenn wir beiden uns hier virtuell natürlich treffen und ich auch das Freundebuch mit dabei habe, wollen wir einfach mal loslegen und das Freundebuch ausfüllen.
Ja, los geht's.
Alles klar. Dann schlage ich mal die erste Seite auf und da kommt neben dem Bild natürlich dein Name erstmal mit rein und ich hatte im Vorfeld noch kurz gefragt, wie spricht man deinen Vornamen eigentlich richtig aus? Ich habe dreimal nachgefragt, ich habe viermal die falsche Antwort gegeben. Deswegen, Herr Schurafa, sag doch bitte gerne nochmal, wie man deinen Vornamen richtig ausspricht.
Also es kriegt der deutsche Sprachwerk einfach nicht hin. Deswegen, wenn man quasi meine Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ausspricht, und das ist das Said, also Said oder Said, bin ich eigentlich relativ zufrieden mit. Hauptsache, ich weiß, dass ich gemeint bin.
Okay, alles klar. Said, dann hoffe ich, dass ich das jetzt richtig gesagt habe. Die erste Frage, die hier immer drin steht, ist: Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 23, Baujahr 2001.
Oh, das ist, ja, da habe ich ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel, aber das macht gar nichts. Aber du bist schon verheiratet, richtig?
Richtig, bin seitdem ich 18 bin mit meiner wunderbaren Annika verheiratet.
Ach, wie schön. Gut.
Ja,
Und
und
ihr lebt auch privat, ja?
seitdem vollkommen zufrieden, bisher nicht eine Sekunde bereut. Es ist die Liebe meines Lebens und wir leben auch zusammen, genau.
Okay, in Berlin.
In Berlin.
Okay. Und wie es in Berlin üblich ist, ist, dass, wenn man jetzt kein Einfamilienhaus hat, dass eventuell auch die Nachbarn mal ein bisschen bohren. Hattest du mich ja im Vorfeld auch darauf hingewiesen, dass just heute, als ich, oder jetzt, wo wir das Ganze aufnehmen, in der Nachbarwohnung irgendwie gebohrt wird. Deswegen, gibt es so ein paar Hintergrundgeräusche, die uns aber hoffentlich nicht stören werden. Said,
Ja, ich
was ist
hoffe auch.
deine, was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich habe tatsächlich keine richtige Lieblingsfarbe. Deswegen, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich schwarz sagen, auch wenn jetzt hier der ein oder andere sagen würde, das ist keine Farbe. Aber schwarz oder eher ein dunkelgrau oder sowas.
Okay, aber nicht wegen deines Gemüts, sondern einfach nur, weil es eine gute Farbe ist.
Naja, es ist schlicht, es ist edel. Ich finde auch rot schön, aber schwarz passt im Grunde immer rein. Auch bei der Kleidung, man fällt nicht groß auf. Ich trage auch gerne rot, aber schwarz ist quasi passt überall. Und ich habe quasi auch mein Bildschirm, mein Computer immer auf dunkel eingestellt. Deswegen, das passt, schwarz.
Okay,
Oder
also immer
dunkelgrau.
der Dark-Modus sozusagen immer eingestellt. Was ist denn dein Lieblingsessen? Die nächste Frage.
Ah, das ist auch ganz, ganz schwierig zu beantworten. Ich bin kulinarisch ganz wenig eingeschränkt, also je nachdem, welches Land ich esse, gerne aus jeder Küche irgendwas. Aber natürlich die Küche meiner Mutter, also die arabische Küche, das spricht mich natürlich um einiges mehr an, einfach weil ich damit aufgewachsen bin. Also ein x-beliebiges Gericht aus der arabischen Küche, würde ich einfach mal sagen.
Okay. Aber nenn vielleicht mal irgendwie so ein, zwei Sachen. Was ist genau so die arabische Küche?
Ja, das ist also die arabische Küche, das ist riesig. Also
Ja.
die arabischen Länder erstrecken sich ja über mehrere Kontinente und über fast 3000 Kilometer, deswegen kann man da eigentlich sich nicht festlegen. Hm. Aber ich würde sagen, Falafel schmeckt mir gut. Mhm. Aber auch, wie gesagt, deswegen, ich sage, kulinarisch lege ich mich da nicht fest, auch eine italienische Pizza oder sowas, das schmeckt mir auch mega. Oder auch Sushi. Deswegen, eigentlich esse ich aus allerlei Ländern immer irgendwas.
Okay. Also, alles machen wir so, aber arabische Küche habe ich jetzt auch mal so notiert.
Alles bis auf Fleisch und tierisch ist. Ich lebe komplett vegan.
Ah, okay. Komplett vegan. Gut. Eine weitere Frage, die hier auf dieser Seite steht. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Nee. Ich habe zwei linke Hände.
Ja.
Ich habe mich mal an Klavier und Gitarre probiert in der Schule. Mhm. Da gab es Kurse, aber das war nicht erfolgreich. Bis auf alle meine Entchen kann ich, glaube ich, nichts.
immerhin, alle meine Entchen würde ich, glaube ich, auch gar nicht mehr hinkriegen. Vielleicht noch auf der Blockflöte, aber mehr auch überhaupt gar nicht. Aber ich glaube, diese zwei linken Hände hast du gar nicht, weil ich weiß, dass du auch gerne mal so ein bisschen Minecraft und so weiter gezockt hast. Also Computer gespielt.
Aber das ist ja jetzt auch ein Jahrzehnt her, mein Lieber.
Okay.
Und da braucht man ja keine rechten Hände, würde ich sagen. Also Tastatur und Maus und dann geht's los. Aber ich kann nichts werken, ich kann nichts, ich kann kein Instrument. Ja, ich kann vielleicht ein paar Löcher in die Wand bohren, aber mehr kann ich dann in die Richtung dann auch nicht. Da habe ich lieber meine Onkel, die das können.
Ja, gut, man muss nicht alles können, man muss nur die Leute kennen, die es können. Da hast du wohl recht.
Ja.
Wenn du ein Superheld sein könntest, beziehungsweise eine Superheldenkraft besitzen könntest, welcher Superheld oder welche Kraft wäre das?
Uff. Ich glaube, ich würde teleportieren können. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Denn dann könntest du im Grunde jedem Menschen helfen, weil jede Sache, die irgendjemand irgendwo braucht, könntest du einfach hinteleportieren. Mhm. Weil manchmal sind wenige Kilometer entscheidend, ob jemand was zu essen kriegt oder nicht, ob jemand überlebt oder nicht. Und deswegen, ich würde sagen, ich würde teleportieren. Mich nicht unbedingt mich selbst, aber Gegenstände. Mhm.
Okay, coole Sache. Da ist noch niemand drauf gekommen. Na, dann schreibe ich mal hier der Teleporter. Teleporter, nicht Teleprompter. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Auf was oder auf wen?
Also hier im Freundebuch steht auf was. Aber du kannst auch gerne auf wen, aber da weiß ich natürlich, das ist deine Liebste.
Genau, da auf Annika würde ich niemals verzichten. Auf Familienzeit würde ich nicht verzichten. Und wenn ich mir jetzt irgendeinen Gegenstand oder sowas oder eine Sache aussuchen müsste, würde ich sagen, arbeitstechnisch natürlich hier mein Laptop. Mhm. Und eine Internetverbindung, darauf könnte ich nicht verzichten. Ansonsten gibt es nicht viel. Ich könnte auch mit 10 Sachen umziehen, würde ich sagen.
Alles klar. Das klingt sehr auf das Wesentliche konzentriert. Letzte Frage auf dieser Seite. Gibt es Vorbilder in deinem Leben?
Ich hatte früher mal ganz viele unterschiedliche Vorbilder, wo ich mir gedacht habe, okay, das, was die gemacht haben, ist cool. Die gibt es immer noch, aber ich würde mich da jetzt auf keinen festlegen. Wenn ich mich persönlich auf eine mir bekannte Person wäre auf jeden Fall meine Mutter und mein Vater, die beiden. Mein Vater alleine, dass er in ein komplett fremdes Land zum Studieren gegangen ist, wo er keinen kennt und quasi uns, seinen Kindern, ermöglicht hat, überhaupt ein Leben in Sicherheit und ohne Krieg quasi führen zu können. Meine Mutter genau das Gleiche. Also ich finde die beiden Personen wahnsinnig, wahnsinnig mutig. Und deswegen würde ich sagen, einfach die beiden, dass sie einfach keine Angst haben vor dem, was kommt, sondern Vertrauen darauf haben, dass das, was kommt, gut wird.
Okay, vielen Dank. Ich blättere jetzt mal um auf der Seite und überblätter jetzt aus Versehen mal eine Seite, weil ich würde gerne die nächste Frage, die hier drin steht, also quasi auf der übernächsten Seite die Frage, die drin steht, nehmen, um jetzt an das, was du gerade gesagt hast, anzuknüpfen. Du hast jetzt gerade erzählt, deine Eltern sind nach Deutschland gekommen zum Studieren und dann haben sie euch bekommen. Wie kann ich mir oder wie können wir uns so deine Kindheit vorstellen? Wo und wie bist du denn aufgewachsen?
Ich sag immer, meine Kindheit war zweigeteilt oder ist zweigeteilt. Mhm. Ich bin hier in Berlin geboren. Und ich sag mal, bis zum 5. Lebensjahr sind die Erinnerungen ganz schwach. Also würde ich jetzt einfach mal überspringen. Bis zum 5. Jahr ganz schwache Erinnerungen. Dann sind wir zum Familienbesuch in den Gazastreifen. Da kommt meine Familie ursprünglich her. Und dort wurde quasi dann die Blockade ausgerufen. Heißt, wir wurden dann quasi in die Gaza-Blockade quasi eingesperrt, konnten dann einfach nicht mehr raus. Und da war ich dann bis zum 9. Lebensjahr ungefähr, bis wir dann raus konnten. Heißt, ich war dann 4 Jahre im Gazastreifen und habe dort gelebt. War eine schöne Kindheit. Und dann kamen wir quasi dort raus und wieder zurück nach Deutschland. Und auch dann, die Jahre waren ja quasi nicht in, ich würde sagen, nicht in Reichtum, aber auch nicht in Armut. Mein Vater, der hauptsächlich gearbeitet hat, hat uns alles ermöglicht oder zumindest vieles ermöglicht, zumindest im Vergleich zu dem, was wir aus dem Gazastreifen kannten. Wir sind jetzt nicht ständig in Urlaub gefahren, aber es war dennoch so, dass sie quasi uns das Leben so schön gemacht haben, wie es nur geht. Und das, da bin ich dankbar für und das rechne ich den beiden immer noch hoch an.
Als du dann, oder als ihr dann da im Gazastreifen fest saßt, da warst du ja eigentlich dann auch schon schulpflichtig und bist da wahrscheinlich dann auch, auch in die Schule gegangen. Und dann gab es eben diesen Switch, dass dann, als du 9 warst, dass ihr dann auch wieder zurück nach Berlin gekommen seid, dann auch wieder neue Schule und so weiter. Kannst du dich da noch an diese Zeit noch so erinnern, wie das für dich gewesen ist?
Es war ein Abenteuer. Man, wenn man ein Kind ist, versteht man das ja alles nicht. Und auch jetzt im Nachhinein würde ich immer noch sagen, ich verstehe bei Längen nicht alles. Aber das war, ja, wir sind einfach ein für uns noch fremdes Land wieder zurückgezogen, wo wir geboren sind, aber was wir eigentlich nicht mehr kannten. Mhm. Ich habe die 3. Klasse im Gazastreifen gemacht und dann wieder in Deutschland, habe ich die 3. wiederholt. Und das war einfach ganz viel Neues, ganz viel war ein Riesenabenteuer. Und wenn ich jetzt noch manchmal mit meiner Grundschullehrerin spreche, sagt sie, dass ich quasi immer der Wieso-Frager war. Also ich habe immer ganz viele Fragen gestellt und ich glaube, das ist auch dann das, was mich quasi nach vorne gebracht hat.
Mhm. Gab es dann da auch irgendwie noch Sprachprobleme? Weil ich meine, also wenn du mit 5 dann in Gazastreifen, dann wird da ab da wahrscheinlich überhaupt keinerlei Deutsch mehr gesprochen worden sein.
Ich erinnere mich, auf dem Schulhof haben mein Bruder und ich so getan, als würden wir Deutsch sprechen. Damit die anderen Kinder quasi beeindruckt sind. Und da haben wir so getan, als würden wir Deutsch sprechen, haben aber eigentlich nur irgendwas gesagt. Also nee, wir konnten tatsächlich kein Deutsch mehr. Also ich konnte kein Deutsch mehr, aber das hat sich innerhalb von einem halben Jahr wieder gelegt. Man erinnert sich ja an eine Sprache schneller als eine Sprache neu zu lernen und deswegen war mein Deutsch relativ schnell wieder da. Und ich würde sagen, mein Deutsch ist mittlerweile, beziehungsweise auch dann schon mit 12 oder sowas, richtig gut gewesen.
Definitiv. Also da ist jetzt, ich höre jetzt keinen Akzent raus. wie alt ist er? Also wie weit bist du und dein Bruder denn auseinander? Oder wie weit seid ihr auseinander? 2 Jahre, okay.
Er würde jetzt sagen, ja, und 10 Monate, aber ich sage mal 2 Jahre.
Ja. Und du bist der große Bruder.
Ich bin der große Bruder, genau.
Ah, okay.
Das erklärt's dann, ne?
Das erklärt's dann, genau. Ja, mindestens 2. Ich bin 2 Jahre älter als der Kleine da. Ja. auf diesen Seiten hier steht noch, ob du dich noch an deinen ersten Berufswunsch als Kind erinnern kannst.
Oh, ich hatte so dermaßen viele Berufswünsche und habe immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um alles zu machen. Mhm. ich wollte ganz ursprünglich mal Detektiv werden.
Oh.
Und habe auch in der Schule Detektivarbeiten quasi kostenlos zur Verfügung gestellt. So in der dritten, vierten Klasse. Deswegen, ich würde sagen, das Erste, was ich erinnere, woran ich mich erinnere, ist Detektiv. Auf jeden Fall.
Okay. Dann der Sherlock. Sherlock Holmes. Sehr cool. Detektiv. Gehen wir dann mal, so ein bisschen weiter. Also du hast jetzt dann, Schule ist beendet und dann war noch der Detektiv im Hinterkopf, das werde ich mal, aber dann bist du ja doch kein Detektiv geworden, sondern hast dann ja eine klassische Ausbildung gemacht. Und ich weiß auch, dass diese klassische Ausbildung bei einem Versicherungsunternehmen stattfand. Wie bist du da dann irgendwie nach der Schule drauf gekommen, dass du jetzt in Versicherungen machst?
Detektiv war ja, würde ich sagen, einfach nur mal eine kurze Phase. Mhm. Das hatte ich jetzt nicht bis zur Oberstufe, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, ich will unbedingt Detektiv werden. Und dann ist auch
bist du nicht die ganze Zeit mit der Lupe rumgerannt? Nein.
wie ist das gekommen? Ich habe mich sehr stark für Finanzen einfach interessiert. Mhm. Und ich war 2020 im Grunde voll in meinem Abi-Jahr noch. Also hier auf einem Oberstufenzentrum in Berlin. Und dort hat man dann 13 Jahre bis zum Abi, also 11, 12, 13. 11 war 2019. Und dann war quasi 2020, als Corona quasi wirklich eingeschlagen hat, mein 12. Jahr von 13. Und ich habe einfach gemerkt, okay, also diese Corona-Zeit hat quasi mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt, wo ich dann gemerkt habe, ich brauche mein Abitur nicht, denn ich will danach eigentlich nicht studieren. Und jetzt quasi ein Jahr länger zu verplempern, nur um am Ende ein Zeugnis zu haben, das ist nicht das, was ich will. Und bin somit mit einem wirklich sehr guten Fachabitur dann abgegangen nach der 12. Und habe mich 3 oder 4 Wochen vor Ausbildungsstart quasi bei diversen Versicherungsunternehmen beworben. Am Ende ist es hier ein ganz starker, ganz großer Krankenversicherer aus Koblenz geworden, bei dem ich dann gelernt habe. Wo das dann mit dem Assessment Center und Bewerbungsgespräch und Außendiensttag, Probetag, Schnuppertag, das ging alles innerhalb von wenigen Wochen, was ich damals nicht gedacht hätte tatsächlich. Und so kam ich quasi dann zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen.
Okay. Also weil du dich, du hast dich sehr stark dann für Finanzen interessiert und dann war für dich klar, okay, ich mache dann jetzt dann die Ausbildung eben im Versicherungsbereich. Das machen wahrscheinlich relativ wenige, weil ich finde es ja super und ich glaube, unsere ganze Branche findet es super, dass wir dich jetzt auch hier mit dabei haben und wir jetzt hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen können. Aber war das dann klar, ja, ich interessiere mich für Finanzen, ich mache jetzt Versicherung? Und waren da nicht auch irgendwelche Vorurteile da oder wie war das?
Also meine Familie hatte nie groß was mit Versicherung zu tun. Wir hatten ganz einfache Absicherung, aber nie wirklich schlechte Erfahrung. Mhm. Deswegen hatte ich auch selbst diese Vorurteile nicht.
Okay.
Man kannte es irgendwie vom Fernsehen oder auch aus dem Netz, aus dem Internet, ja, irgendwie Versicherer, das sind Schurkenverbande und so weiter. Mhm. Aber ich bin kein Freund davon, immer alles schlecht zu reden oder schlecht zu denken. Mhm. Meine Schwiegermutter hatte mich tatsächlich gewarnt. Sie hatte in den 90ern das selbst auch mal kurz gemacht. Nach der Wende haben ja hier irgendwie in Berlin das alle gemacht. Also Versicherung vertickt. Und deswegen hat sie mich gewarnt und gesagt, da sollte ich mal aufpassen. Aber sie hat mich am Ende auch ermutigt. Deswegen, warum Versicherung und Finanzen, obwohl ich mich eigentlich für Finanzen interessiere? Ich habe mich vom Versicherung und Finanzen Teil, also vom letzten Teil, eher angesprochen gefühlt. Bereue aber, das hat man ja innerhalb der ersten Wochen gemerkt, dass es sehr versicherungslastig ist, bereue es aber auf gar keinen Fall. Und das hat mir während der Ausbildung quasi immer unheimlichen Spaß gemacht, mich da auch vorab irgendwie einzulesen, einzuhören. Deswegen, so kam das dann.
Und jetzt bist du ja noch sau jung und hast schon einen ganz krassen Karriereweg hinter dir. Allein schon die Situation mit, ja, ich bin jetzt in der 12. Klasse, ja, warte mal, eigentlich müsste ich die 13. noch machen, aber nee, ich werde eh nicht studieren, deswegen kann ich ja jetzt, mache ich das Ding jetzt fertig, mache mir ein sehr, sehr gutes Fachabi, bewerbe mich dann mal und bin nach der Ausbildung, orientiere ich mich dann nochmal, dass ich jetzt so mein eigenes großes Ding drehen kann. Wie lief's denn dann nach der Ausbildung weiter bei dir, weil du bist ja jetzt momentan, und da kommen wir ja jetzt dann gleich auch da nochmal mit drauf, du hast ja etwas gestartet, beziehungsweise einfach mal umgesetzt, was es so vorher auf dem deutschen Markt irgendwie noch nicht ging, und bist da jetzt mehr oder weniger allein auf weiter Flur. Aber was das genau ist, das hören unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich, weil ich möchte gerne mit dir nochmal den Weg dahin besprechen. Also, du hast deine Ausbildung in der Tasche, du hast dein 34D, du hast deine Sachkundeprüfung, du bist ausgelernter Kaufmann. Und wie ging es dann weiter?
Eigentlich wollte ich die Branche tatsächlich komplett verlassen. Also ich kannte halt quasi den Vertrieb und die Versicherungsbranche nur so, wie ich es bei meiner Ausbildung gelernt habe. Ich glaube, ich kann dann auch den Namen sagen, das war die DBK. Und das ist relativ geschlossen. Man hat da einfach nicht Kontakt, man hat nicht viel Kontakt zur Außenwelt, man hat nicht viel Kontakt zu anderen Versicherern, bis vielleicht auf der oder in der Berufsschule. Und dachte im Grunde, da draußen läuft es genauso ab wie bei der DBK. Dann habe ich die Ausbildung beendet, wollte die Versicherungsbranche verlassen und habe relativ schnell gemerkt, eigentlich kribbelt's quasi noch unter meinen Fingernägeln, und habe eigentlich immer noch Bock auf das Thema. Und ich merke, dass ich eine gewisse Nachfrage bedienen kann, die im Grunde mich mindestens zweimal, dreimal die Woche angeschrieben hat, also meine Zielgruppen. Deswegen ich dann nochmal gesagt habe, okay, ich mache das Thema nochmal auf, ich gebe die Branche nicht auf. Es macht Spaß, das Thema ist ein cooles Thema. Ja, vielleicht ein bisschen trocken, aber ich mag es so, wie es ist. Und deswegen bin ich quasi dann nochmal in die Versicherungsbranche eingetreten, habe mich mit diversen Leuten unterhalten. War ein relativ schwieriger Weg, würde ich sagen, bis ich am Ende alles so hatte, wie ich es eigentlich brauche. Aber es lief und läuft immer noch gut.
Ja. Also du hast dich dann als Versicherungsmakler selbstständig gemacht.
Ja.
Ja, also nach der Ausbildung dann als Versicherungsmakler selbstständig machen, ohne dass du irgendwie einen Bestand von irgendwo bekommen hast, sondern auf der grünen Wiese, wie man so schön sagt, hast du das dann durchgezogen und hast du das Ganze dann gemacht und
auf der grünen hast dich Balkenwiese.
Ja. Ja. Und hast dich ja jetzt, also du hast dich ja spezialisiert. Also du hast dich spezialisiert in einem Bereich, in dem es eigentlich so noch keine wirkliche Absicherung von der Stange irgendwie gab. Was ist das denn? Oder wofür bist du jetzt gerade zuständig und was ist deine Zielgruppe? Und weswegen strahlst du immer so, wenn man dieses Wort verwendet?
Also ich kann ja mal einen Schritt zurückgehen. Während der Ausbildung sind meine Frau und ich auf ein Thema gestoßen, was uns quasi von Anfang an fasziniert hat und was wir dann auch umgesetzt haben. Und zwar ist das die Kurzzeitvermietung. Mhm. Die Kurzzeitvermietung kann man sich vorstellen wie im Grunde oder anders. Man hat beispielsweise eine Wohnung, lässt sie umnutzen zu einer Ferienwohnung und vermietet sie kurzfristig, also nächteweise. Das kann man natürlich im Eigentum machen, wenn mir die Wohnung gehört, oder man mietet die Wohnung an. Natürlich in Absprache mit dem Vermieter, der weiß immer Bescheid, lässt dann die Wohnung umnutzen in eine Ferienwohnung und hat dann im Grunde die Ferienwohnung, die man dann betreibt und verwaltet. Zwischen wenn man quasi die Wohnung anmietet, würde man das Ganze im Arbitrage-Modell machen, dann hat man zwischen der langfristigen Miete und der kurzfristigen Miete, die man selbst bekommt, eine Differenz, und das ist der sogenannte Arbitrage. Und damit hat man quasi seine anderen Kosten bis auf die Miete und den Gewinn, den man dann damit erwirtschaftet.
Das geht, glaube ich, die meisten denken da wahrscheinlich im ersten Moment irgendwie so an Airbnb. Das ist ja, glaube ich, somit eine der bekanntesten Plattformen, die quasi solche Kurzzeitmieten oder wo sich Kurzzeitvermieter quasi tummeln können bzw. eintragen können, damit das über diese Plattform abläuft. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Plattformen. Aber ich glaube, den meisten ist der Begriff Airbnb wahrscheinlich erstmal geläufiger als der Begriff Kurzzeitvermietung.
Also viele würden sagen, ja, Airbnb, Airbnb Business und so weiter. Hm. Aber ich bin kein Freund davon, das auf Airbnb zu beschränken. Hm. Denn jetzt zum Beispiel in meinem Betrieb oder auch in dem Betrieb meiner Kunden ist Airbnb nur mit einem marginalen Anteil. Also was heißt marginal? 30-40% maximal vertreten. Mhm. Und die restlichen Prozente sind entweder bei Direktbuchungen, weil der Gast entweder einen schon kennt oder weil man quasi gute Online-Performance auf dem Tag, ja, auf die Straße bringt oder ganz viel auch Booking.com. Also eigentlich Plattformen, die man so aus der klassischen Hotellerie kennt.
Ja.
Genau, und das ist im Grunde das, was ich in meinem einen Betrieb mache und unserer Schorafa Apartments GmbH, da haben wir quasi Apartments, die wir betreiben und quasi vermieten.
Mhm.
Und genau das ist dann auch meine Zielgruppe. Also ich bin im Grunde selbst Teil meiner Zielgruppe und habe es hingekriegt, im Grunde für diese Zielgruppe, also für Kurzzeitvermieter überall in Deutschland, Produkte zu erschaffen mit oder in Zusammenarbeit mit Versicherern, die quasi hier wie die Faust aufs Auge passen und dafür sorgen, dass da quasi der Betreiber rundum abgesichert ist, so wie er es braucht.
Mhm. Weil diese klassischen Hotelprodukte, also Betriebshaftpflichten, da halt einfach nicht drauf passen würden.
Richtig, also es ist ja kein Hotel. Also ein Hotel ist ja nochmal vom Risiko ganz anders quasi aufgebaut. Da gibt es eine Rezeption, da gibt es Mitarbeiter vor Ort, die die Risiken im Grunde verringern. Da gibt es aber auch vielleicht keine, da gibt es normalerweise keine Nachbarn. In der Ferienwohnung kann es einen Nachbar geben. Da gibt es keine persönliche Schlüsselübergabe in der Ferienwohnung beziehungsweise im Serviced Apartment. Oder auch Boardinghäuser, wenn das dann wirklich professionell wird, wenn man mehrere Apartments in einem Objekt hat. Und deswegen ist das Risiko einfach ganz anders aufgebaut. Oftmals hat man ja auch an unterschiedlichen Stellen Adresse 1, Adresse 2, Adresse 3, Adresse 4, Apartments. Und die muss man ja irgendwie alles unter einem Hut kriegen. Und das möglichst unkompliziert, möglichst einfach und möglichst ohne Kopfschmerzen für den Versicherungsnehmer am Ende des Tages.
Und so etwas gab es noch nicht, als du danach gesucht hast, beziehungsweise als es für dich notwendig war, weil du halt dann auch diese Ferienwohnungen, diese Apartments hattest und selbst vermietet hattest.
Richtig, also sowas gab es nicht. Und ich habe quasi in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Versicherern, allen voran die Bayerische, quasi hier Produkte auf die Beine gestellt. Habe ungefähr 6 Seiten PDF zusammengeschrieben, so wie ich es gerne haben möchte. Bin nach München gefahren, haben uns da in den Konferenzraum gesetzt und quasi das ganze Ding mal durchgesprochen. Und das geht jetzt auch in die zweite Runde jetzt im Dezember. Quasi als Produktupdate.
Ich bin tierisch begeistert. Du hast deine Ausbildung gemacht. Eigentlich wolltest du nichts mehr mit zu tun haben. Hast du gedacht, ah cool, hier könnte ein ganz gutes Geschäftsmodell sein, Wohnungen anzumieten, mit dem Vermieter abzusprechen, dass sie weiter vermietet, untervermietet oder Kurzzeit vermietet werden dürfen. Stellst dann fest, ich komme ja eigentlich aus der Versicherungswelt, ich muss ja auch irgendwie das Ding versichern, hast dich dann als Makler selbstständig gemacht und bist dann, ohne dass du diesen Bestand hattest, einfach mal mit nach München gefahren oder hast einfach mal hast Versicherer angehauen und warst so hartnäckig, dass die sich mit dir an den Tisch setzen. Ich find's genial.
Ja, also so war das tatsächlich und so läuft es immer noch. Also ich bin, also was eine E-Mail quasi ausmachen kann, wenn man einfach mal E-Mails schreibt, ist unterschätzt.
Ja. War das jetzt so easy peasy? Also du schreibst mal ganz kurz eine E-Mail und sagst hier, ich brauche da ein neues Produkt, könnt ihr mir das basteln? Oder ist da schon ein bisschen mehr Überzeugungsaufwand notwendig?
Also es hat vom ersten Anschreiben bis dann das Ganze umgesetzt wird, ein Vierteljahr gebraucht. Also es war.
Das ist schnell.
Ja, aber es war Arbeit. Es war oder vielleicht auch ein Ticken länger als ein Vierteljahr. Es war Arbeit. Wir haben, ich würde jetzt nicht sagen, ich musste ja doch, eigentlich musste ich auch überzeugen, natürlich. Aber ich hatte die Vision und die Vision ist scheinbar angekommen. Ansonsten wäre das ja nicht so zustande gekommen. Und ich denke, dass ich quasi die Vision auch bestätigt habe.
Auch den Versicherer gegenüber. Das definitiv. Das definitiv. Ich gucke jetzt mal wieder zurück ins Freundebuch, was da noch für Fragen stehen. Weil die letzten Fragen, das war einfach Interesse halber, weil es so eine spannende Geschichte ist, die du zu erzählen hast, dass man da gar nicht wirklich nach diesen Fragen hier im Freundebuch, die kann man alle durchstreichen und kann man eigentlich die Saidsche Geschichte einfach runterschreiben. Das ist viel, viel interessanter als sämtliche Fragen.
Danke dir.
Du warst sau hartnäckig. Hier steht auch, ich stelle jetzt trotzdem natürlich noch eine Frage, hier steht so eine Frage, deine Tipps oder auch die Hacks, die du an einen jungen Finanzberater von heute geben würdest. Jetzt bist du selber noch so jung, aber gibt es trotzdem irgendetwas außer der, hey, Alter, sei hartnäckig und bleib dran und mach einfach dein Ding, zieh's durch. Gibt's da noch irgendwelchen weiteren Hacks?
Ich würde einfach mal einen Schritt zurückgehen und sagen, quasi an alle anderen jungen, gleichaltrigen Makler, wenn man sich einfach mal vorstellt, wie es in den nächsten 10, 15 Jahren sein wird, da gehen ganz viele ältere, erfahrenere Kollegen als wir in Rente. Und da gibt es dann einfach nicht mehr viele Leute, die quasi quasi im Versicherungsvertrieb dann arbeiten. Deswegen, wir sind die Zukunft und das wissen auch die Versicherer. Und wenn man den Versicherern hartnäckig gegenüber auftritt, ohne respektlos zu sein, also wirklich respektvoll, hartnäckig gegenüber dem Versicherer zu stehen und sagen, lieber Versicherer, 1, 2, 3, das würde ich gerne so umsetzen, können wir das machen. Dann wird das oftmals klappen. Wenn man das Ganze weiterdenkt, dann unternehmerisch denkt, Prozesse sind das A und O. Also ohne Prozesse kommt man einfach heutzutage auch mit der gigantischen Komplexität, die alles jetzt quasi mit einbringt, einfach nicht quasi voran. Man hat unterschiedliche Distributionswege, man hat unterschiedliche Kontaktaufnahmewege zu den Kunden. Man hat dann, wenn man einen Kunden im Grunde hat, eine Bestandspflege, die man dann nach vorne hat. Und wenn man quasi mit wenig Manpower diese Arbeit quasi bewältigen möchte, braucht man stabile Prozesse mit Einsatz von Technik, mit Einsatz von Software, die dann dafür sorgt, dass quasi diese Arbeit bewältigt werden kann. Und deswegen einfach mal einen Prozess überlegen, wenn der Prozess scheitert, den Prozess neu machen. Und wenn hier irgendwo an irgendeiner Ecke scheitert, einfach das Ding über Bord werfen und neu machen. Bis am Ende tatsächlich ein Ding steht, Prozess steht, der so sein soll, wie man ihn braucht. Und der dritte Punkt, würde ich sagen, ist eine Zielgruppe. Es muss jetzt nicht so nischig sein, wie ich sie habe, sondern eine Zielgruppe quasi aufsetzen, mit der man zusammenarbeiten möchte. Ich nehme immer gerne ein Restaurant als Beispiel. Wo gehst du lieber essen, Patrick? Bei einer in einer Pizzeria, die nur Pizza macht? Oder gehst du lieber dahin zum Restaurant, der Döner, der Pizza, der Lasagne, der Sushi, der irgendwelche Burger und so weiter macht? Ich glaube, wir alle würden Ersteres sagen.
Ich kenne ja diese Lieferservices, die dann so unheimlich unübersichtliche Flyer haben, die man so 5-mal aufklappen kann, nicht nur 3-mal, sondern die 5-mal aufklappen kann, wo wirklich aus aller Herren Länder allmögliche Gerichte stehen in 37 Variationen jeweils, wo ich mir vorstellen kann, ja, ich glaube, wenn ich jetzt da irgendetwas nehme, was nicht die meisten nehmen, dann werden die Zutaten vielleicht eventuell schon über das Ablaufdatum sein und hoffentlich nicht dann verwendet werden. Oder auf der anderen Seite halt, wie du schon richtig sagst, die Pizzeria, die nur Pizza hat, da glaube ich, würde ich eher die Pizzeria, die nur Pizza hat, wählen.
Genau, und das ist dann auch quasi mal auf den Alltag heruntergebrochen und so denken ja auch viele Kunden ja auch. Und so denke ich. Ich sage auch immer gerne, keiner will ein Auto fahren von einem Hersteller, der Autos, Kühlschränke, Fernseher, irgendwelche Geräte, anderen Geräte noch machen würde. Weil man ein Auto haben möchte, was gut fährt und nicht alles andere drumherum. Deswegen bin ich quasi der festen Überzeugung, Zielgruppe ist das A und O. Genauso wie Prozesse. Also es gibt hier zwei A's und zwei O's. Die Zielgruppe muss man einfach mal mit der Zielgruppe zusammen quasi die Produkte auf die Beine stellen. Ich habe jetzt gerade gestern oder vorgestern quasi einem meinen Kunden eine Nachricht geschrieben mit einem Fragebogen, wie wir quasi jetzt unser Produktangebot ausbessern können. Denn so ein Produktangebot, auch wenn man selbst Teil der Zielgruppe ist, kann nur gut werden, wenn man mit der Zielgruppe tatsächlich aktiv spricht. Und deswegen Prozesse, hartnäckig sein und Zielgruppe. Das wären jetzt so die drei Punkte, die ich quasi runterbrechen würde.
Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich würde gerne noch so viele weitere Fragen stellen, aber wir sind schon fast am Ende des Freundebuches angekommen. Und da gibt es immer noch so zwei Fragen, die ich jedem unserer Gäste hier stelle, jeder, der sich einträgt. Und das ist einmal die Frage, nenne mir doch bitte mal drei Personen, bei denen es jetzt überhaupt gar keine Rolle spielt, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder ob sie auch nur so rein fiktiv und erdacht sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest. Und bei dir ist es dann wahrscheinlich Falafel mit Sushi und dann noch ein bisschen mehr arabische Küche. Halt alles, dass der Tisch einfach so reichhaltig gedeckt ist. Welche drei Personen wären das? Genau, von unterschiedlichen Restaurants. Und natürlich das Arabische von deiner Mama persönlich gekocht.
Ich finde immer so eine Frage tatsächlich echt schwierig zu beantworten. Denn oft schätzt man ja nicht, also wenn man quasi sagt, lebendig oder tot, oft schätzt man ja nicht die lebendigen Personen. Und wenn sie einmal tot wären, würde man sagen, ja, hätte ich mal. Mhm. Deswegen, ich würde, wenn ich jetzt sagen würde, tote Person, vielleicht meine Großmutter, quasi nochmal zum Essen einladen, aber das würde am Ende des Tages viel mehr Wunden aufreißen, als es hilft. Deswegen, am Ende des Tages würde ich einfach sagen, ich würde meine Frau einladen, vielleicht auch noch meine Eltern, und dann gehen wir zu dritt schön was essen.
Okay. Und jetzt die abschließende Frage. Das ist die Frage mit der Zeitmaschine. Wenn du eine Zeitmaschine hättest und für einen Tag mit dieser Zeitmaschine, egal in welches Jahr, also an welchen Tag in der Zukunft oder in der Vergangenheit reisen könntest und auch egal wo auf dieser Welt, wohin würdest du einen Tag lang mit dieser Zeitmaschine reisen wollen?
Kann ich irgendwas beeinflussen?
Ja, du hast einen Tag Zeit.
Also ja, also ich würde aktiv was beeinflussen.
Theoretisch ja. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser eventuell würde dieser Butterfly-Effekt dann auftreten, dass wenn du damals das Feuer erfunden hättest und dorthin reist und einfach dem Kerl die Sachen, die er gehabt hat, um das Feuer zu entzünden, dann wärst du für alle Ewigkeit der Erfinder des Feuers. Sowas würde dann schon klappen. Also man kann ja träumen,
oder? Ja, aber dann würde ich nicht in die Vergangenheit tatsächlich reisen. Denn die Vergangenheit ist so passiert, wie sie passieren sollte, um da zu sein, wo wir jetzt sind. Und wenn ich reisen müsste, würde ich dann sagen, in die Zukunft, weiß ich nicht, 100 Jahre in die Zukunft, ich würde mal alles anschauen, wieder zurückkommen und habe zumindest auf meinen Zeitstrahl wenig Auswirkungen, sondern wenn, dann ab 2124 würde ich was ändern.
Okay, ganz vielen Dank. Ich habe neulich mal etwas Lustiges gehört. Wenn wir tatsächlich jetzt mit unserer ganzen Technik, die wir momentan haben, mit dieser Abhängigkeit vom Handy, ohne Internet geht ja gar nicht mehr und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt wirklich mit so einer Zeitmaschine mal so 300 Jahre in die Vergangenheit reisen würden, wie könnten wir denjenigen denn überhaupt beweisen, dass wir aus der Zukunft kommen, also von denen aus gesehen? Weil ich könnte halt nicht erklären, wie das Internet funktioniert. Ich könnte auch nicht erklären, wie so ein Handy funktioniert. Und wenn ich dir erzähle, wir haben da so eine Mattscheibe, auf der man mit dem Finger drauf rumtippt, dann halten die mich wahrscheinlich alle für verrückt. Ich glaube, niemand würde mir glauben, dass ich aus der Zukunft komme, weil ich halt nichts erklären könnte, wie das Ganze überhaupt funktioniert.
Du wärst wahrscheinlich innerhalb der ersten paar Minuten auf dem Scheiterhaufen gelandet.
Stimmt, vorher gab's schon.
Ja, das ist ja auch immer so ein Phänomen. Man denkt ja, wir sind tausendmal besser als die Leute, die vor 100 Jahren oder 500 Jahren viel schlauer als die, aber das sind wir nicht. Ja, wir haben vielleicht bessere Technologie, aber ich glaube, keiner von uns, die jetzt hier sitzen oder auch hier zuhören, wüssten, wie ein Handy aufgebaut ist oder wie eine Dampfmaschine funktioniert.
Ja.
Geht einfach nicht. Also wissen wir nicht und deswegen wären wir genauso doof, wenn wir jetzt 500 Jahre in der Vergangenheit wären.
Das stimmt, das stimmt. Aber gut, dass wir jetzt nicht in der Vergangenheit sind. Gut, dass wir auch jetzt die Zukunft mitgestalten können, aber jetzt noch nicht wissen, wie es denn jetzt in 100 Jahren aussieht. Wir aber alles dafür tun können, dass wir die Zukunft für unsere Branche einfach oder für uns alle irgendwie ein bisschen mehr und schöner gestalten, dass wir alle miteinander agieren. Und da bist du einer der tollen Beispiele dafür, wie man halt einfach seinen Weg gehen kann. Und das unabhängig von eventuell bin ich noch zu jung oder ich bin schon viel zu alt dafür. Du bist einer, der nimmt es einfach in die Hand, der macht es einfach. Und ich finde das unheimlich inspirierend. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier im Freundebuch warst. Auch wenn wir nicht alles ausgefüllt haben, aber ich glaube, das, was du zu erzählen hattest, war viel, viel wichtiger als eine Frage danach, wie deine Schuhgröße ist. Vielen Dank, Said.
Vielen Dank für die Blumen, Patrick. Schön, dass ich hier war.